Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Pannen, Pfusch und Kosten. Explosionen prägten seinen Bau. Nun ist er tatsächlich in Betrieb gegangen. Der neue Hauptstadtflughafen BER mit ganzen 9 Jahren Verspätung. Die Details gleich aus Berlin. Übermorgen geht er los, der sogenannte Lockdown Light hierzulande. Die Vorbereitungen im politischen Berlin laufen. Bund und Länder bereiten sich darauf vor. Gleich hier in dieser Sendung die Details. Ein schweres Erdbeben hat gestern die Ägäis erschüttert. Vor allem die westtürkische Metropole Izmir war betroffen. Dort suchen die Rettungskräfte nach wie vor verzweifelt nach Überlebenden. Ich spreche darüber gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort. Außerdem: Die Rolle von James Bond machte ihn zum Star, doch der Schotte Sean Connery war weit mehr als nur in Anführungsstrichen ein Geheimagent auf den Kinoleinwänden. Nun ist er im Alter von 90 Jahren verstorben. Wir erinnern an ihn in dieser Sendung mit einem Nachruf. Nach dieser Sendung ab 20 vor 7, wie gewohnt der Hintergrund, heute Thema Familien in der Klemme, das Sorge- und Umgangsrecht braucht Reformen. Am Montag geht der Lockdown Light, wie er genannt wird, in Deutschland los. Vor seinem Beginn hat das Robert-Koch-Institut nun wieder einen Rekord registrierter Corona-Neuinfektionen gemeldet. Über 19.000 neue Fälle binnen eines einzigen Tages. Die einmonatige Zwangspause für Restaurants, Bars, Kultur, Sport und Freizeiteinrichtungen soll bekanntlich den Trend ab der kommenden Woche stoppen. Sollten die Intensivstationen dennoch überlastet werden, wollen Bund und Länder an Covid-19 erkrankte Intensivpatienten zwischen den Bundesländern verteilen. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Bevor am Montag die weitreichenden Corona-bedingten Einschränkungen in Kraft treten, müssen die Länder die Regeln in Verordnungen gießen. Einige haben das getan, in anderen sollen die konkreten Entscheidungen am Wochenende fallen. Der Bund dringt auf Konsequenz. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben sich an die Länderchefs gewandt. Zitat: Würden keine oder weniger einschneidende Maßnahmen getroffen, würde sich das Infektionsgeschehen rasant weiter verschärfen, mahnen sie. Und sie bekräftigen, aus Sicht der Bundesregierung seien die Maßnahmen verhältnismäßig. Eben das bestreiten insbesondere Vertreter von Gastronomie und kulturellen Einrichtungen. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter rechnet mit vermehrten Verfahren. Sein Vorsitzender Robert Segmüller betonte gegenüber der Rheinischen Post, jede Maßnahme müsse für sich genommen objektiv notwendig und nicht nur nützlich sein. In ihrem wöchentlichen Videopodcast verteidigte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Beschlüsse, der rapide Anstieg der Neuinfektionen müsse gestoppt werden, bevor das Gesundheitssystem überlastet sei.
Das geht nach allem, was uns die Wissenschaftler sagen, in erster Linie über die Reduzierung von Kontakten. Je weniger Menschen sich begegnen, die sich infizieren können, desto besser.
Einer mindestens regionalen Überlastung soll durch Zusammenarbeit der Krankenhäuser vorgebeugt werden. Am Montag hatten Innen- und Gesundheitsministerium dem sogenannten Corona-Kabinett einen Plan für die mögliche Verlegung von Intensivpatienten vorgelegt, der heute bekannt wurde. Das Konzept des Innenressorts, über das zuerst die Funke Mediengruppe berichtet hatte und das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, setzt vor allem auf die Verantwortung der einzelnen Ärzte, Krankenhäuser und Bundesländer. Vor allem für den Fall, dass sich eine Überlastung der Intensivstationen abzeichnet, sollen sich mehrere Bundesländer über Kopfstellen koordinieren. Beratend kann dann auch das Robert-Koch-Institut eingeschaltet werden, das nicht nur Informationen zu freien Betten geben soll, sondern auch prüfen soll, wie sich das Infektionsgeschehen dort entwickeln wird, um Überlastungen durch die Verlegung zu verhindern. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch mit den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Industrie treffen.
Wir lassen Unternehmen und Betriebe, die durch die aktuelle Krise unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen sind, nicht allein. Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen.
Die deutsche Reisebranche sieht sich dabei teilweise außen vor. Der Präsident des Branchenverbandes DRV, Norbert Fiebig, beklagte, Reisebüros, Veranstalter und touristische Dienstleister seien durch die politischen Entscheidungen de facto geschlossen, ohne dass es dazu einer formellen Schließungsverfügung bedurft habe. Er forderte Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf, auch der Reisebranche die für andere Bereiche in Aussicht gestellte Notfallhilfe zu gewähren.
Gudula Geuter berichtete, der Bau des BER war geprägt von Planungsfehlern, technischen Problemen und Baumängeln. 6-mal wurde die Eröffnung verschoben. Lange gab es Zweifel, ob es jemals dazu kommen würde. Der neue Flughafen geht tatsächlich nun ans Netz. Die Kosten für den Bau und den Schallschutz der Anwohner verdreifachten sich auf rund 6 Milliarden Euro. Die Eröffnung fällt zudem in die schwerste Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten Weltkrieg, wie es in der Branche heißt. Nur wenige tausend Passagiere pro Tag werden in den nächsten Wochen in Schönefeld erwartet. Claudia van Laak berichtet.
Nach 9 Jahren Verzögerung am Ende doch noch eine Punktlandung. Um 14.02 Uhr landete eine aus London kommende Maschine der britischen EasyJet. 3 Minuten später ein Lufthansa-Flugzeug aus München mit der Aufschrift Hauptstadtflieger. Damit war der BER eröffnet. An Bord der Flugzeuge die jeweiligen Airline-Chefs Carsten Spohr und Johann Lundgren.
It feels absolutely fantastic and thank you all for coming here and joining us today on this day.
Ja, es hat sich so historisch angefühlt, wie es gehört.
Eine Flughafeneröffnung unter Pandemiebedingungen war es. Die Zahl der Gäste reduziert, Maske tragen und Abstand halten war das Gebot der Stunde. Im Mittelpunkt stand der, der es geschafft hatte, das Desaster zu beenden und der den meisten Dank an diesem Nachmittag erhielt. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup.
Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich. Berlin und Brandenburg haben ein neues Tor zur Welt. Es war ein langer Weg. Es war kein einfacher Weg. Das wissen wohl alle, die heute hier versammelt sind. Deshalb feiern wir heute auch keine Party, sondern wir machen einfach auf.
Um 80% ist der Flugverkehr durch die Pandemie eingebrochen. Durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens ab Montag könnte er im November noch weiter zurückgehen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nannte es deshalb auch nicht einfach, zum jetzigen Zeitpunkt einen Airport zu eröffnen. Einen wunderbaren Flughafen, wie er den BER nannte.
Ich glaube aber, wir haben alle Chancen, in Berlin und Brandenburg mit diesem Flughafen sogar gestärkt aus dieser Krise zu gehen. Wir haben einen hochmodernen, einen leistungsfähigen Flughafen.
Eigentümer der Flughafengesellschaft sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Eine schwierige Konstellation in den letzten Jahren. Die drei Eigentümer waren sich oft uneins. Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke erinnerte kurz an Pleiten, Pech und Pannen der letzten Jahre.
Erfolgsgeschichte Flughafen BER ist ein Satz, der wäre mir vor wenigen Stunden noch nicht so über die Lippen gekommen. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam heute das erste Kapitel schreiben einer Erfolgsgeschichte des Flughafens Willy Brandt.
Die Kosten des Baus haben sich fast verdreifacht. Durch Corona hat sich die finanzielle Lage der Flughafengesellschaft noch verschärft. Er sei geschockt gewesen, als er das erste Mal die Baustelle besucht habe, gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu. Aber
die Zeit der Jokes über den BER muss jetzt Schluss sein, muss jetzt zu Ende sein. Jetzt müssen wir die Zuversicht und den Mut nehmen, dass wir einen Flughafen haben, der, Herr Ministerpräsident, natürlich auch wahre strukturpolitische Bedeutung hat.
Ganz reibungslos verlief der Start nicht. Klimaschützer protestierten lautstark gegen die Inbetriebnahme. Als Pinguine verkleidete Aktivisten forderten ein Ende des innerdeutschen Flugverkehrs.
Wir bleiben heute am Boden, ja, weil Fliegen klimaschädlich ist. Auf jeden Fall geht es darum, den Flugverkehr zu minimieren.
Ich habe Enkel und es tut mir auch echt weh, mir vorzustellen, wie die weiterleben sollen in Zukunft.
Ich fühle mich einfach total verantwortlich und auch aus einem Gefühl wirklich von Scham heraus nicht genug getan zu haben.
Morgen startet der Regelbetrieb am BER. Am nächsten Sonntag dann geht der Flughafen Berlin-Tegel vom Netz.
Claudia van Laak berichtete, Georgien hat gewählt und das mitten in der Corona-Pandemie, die kleine Schwarzmeerrepublik hart getroffen hat. Mehr als 3,5 Millionen Menschen waren ab heute Morgen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. 48 Parteien, 2 Wahlblöcke hatten um die 150 Sitze in der Volksvertretung in Tiflis geworben. In den Umfragen vor der Wahl lag die Regierungspartei Georgischer Traum des Multimilliardärs Bizina Ivanishvili vorn, dahinter die Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung. Die Wahllokale haben vor etwas mehr als einer Stunde geschlossen, Gesine Dornblüt berichtet.
3,5 Millionen Wahlberechtigte waren heute in Georgien aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 50 Parteien und Bündnisse waren angetreten. Die Wahlbeteiligung lag am späten Nachmittag bei rund 45%. Erste Prognosen nach Schließung der Wahllokale wichen stark voneinander ab. Das Umfrageinstitut Edison Research, das bei vergangenen Wahlen dicht an den späteren Endergebnissen gelegen hatte, sieht die bisherige Regierungspartei, den georgischen Traum des Multimilliardärs Bidzina Ivanischwili, derzeit bei 46%. Der georgische Traum regierte in den letzten 4 Jahren mit einer Zweidrittelmehrheit. Die Direktmandate sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die Vereinte Nationale Bewegung von Ex-Präsident Michail Saakaschwili kommt in der ersten Prognose auf 28%. Weitere 5 Oppositionsparteien schaffen demnach den Einzug ins Parlament. Den Bauunternehmer David Aronson dürfte das freuen. Er stand schon am frühen Morgen vor einem Wahllokal in Tiflis Schlange, um seine Stimme abzugeben. Es müssen unbedingt mehr Parteien ins Parlament, damit nicht mehr eine Partei dominiert. Die Menschen in Georgien haben ja unterschiedliche Meinungen. Die großen Wahlkampfthemen waren erwartungsgemäß Wirtschaft und Arbeitslosigkeit. Die Corona-Pandemie hat Georgien stärker geschadet als den westeuropäischen Industrieländern. Anna, eine junge Frau, sorgt sich um die Qualität im Bildungssystem. Ich möchte, dass sich etwas für die Menschen verändert, nicht nur für die da oben. Seit der Unabhängigkeit vor knapp 30 Jahren dominiert außerdem der Umgang mit dem Nachbarland Russland die georgische Politik. Ein 1/5 des Staatsgebietes ist de facto von Russland besetzt. Ein wichtiges Thema für Elene Klardzi-Ischwili und ihre Schwester bei ihrer Wahlentscheidung. Ich will vor allem unsere Gebiete zurück, die gehören uns. Saakaschwili hat das alles verkauft, er ist ein sehr schlechter Mensch. Michail Saakaschwili lebt derzeit in der Ukraine, trotzdem kann er noch immer tausende Anhänger mobilisieren. Seine Vereinte Nationale Bewegung hat ihre Anhänger am Abend zu einer Demonstration im Zentrum von Tiflis zusammengerufen. Der Urnengang selbst verlief im Großen und Ganzen ruhig. Elene Nijaradze von ISFET, der größten einheimischen Wahlbeobachterorganisation, berichtete von Verstößen in einzelnen Wahllokalen. Die Wähler kamen dort mit offenen Wahlzetteln aus der Kabine, so konnten die Leute um sie herum sehen, für wen sie gestimmt haben. Wegen der Corona-Pandemie waren nur wenige internationale Wahlbeobachter angereist. Mit einem endgültigen Wahlergebnis ist nicht vor morgen früh zu rechnen.
Gesine Dornblüt berichtete aus Georgien. Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Nach dem Erdbeben in der Ägäis gibt es in der Türkei, Stand heute Nachmittag, 26 Todesopfer und mehr als 800 Verletzte. 15 Menschen seien auf der Intensivstation, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Auf der griechischen Insel Samos waren 2 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem in der westtürkischen Stadt Izmir suchen die Rettungskräfte nun nach Überlebenden. Dort ist unsere Korrespondentin Karin Senz. Frau Senz, wie müssen wir uns denn die Situation vor Ort bei Ihnen vorstellen?
Also in Izmir ist die 2. Nacht angebrochen nach dem Erdbeben und ich bin etwa entfernt von einem Gebäude, das hier zusammengebrochen ist. Das ist jetzt noch etwa 1/3 so hoch, wie es ursprünglich mal war. Und auf der obersten Plattform stehen eine ganze Menge an Helfern. Wir hören im Hintergrund laute Maschinenarbeiten. Das ist nicht unbedingt normal. Vorher habe ich sie gesehen, die Helfer, wie sie wirklich mit den bloßen Händen sehr behutsam den Schutt auf die Seite geräumt haben. Jetzt versucht man aber eben auch größere Trümmerteile abzutragen, weil man hofft, dass dort noch Überlebende sind, auch nach all diesen Stunden jetzt. Man hat wohl neue Hohlräume entdeckt, in denen man vor allem Kinder vermutet. Es wird zum Beispiel, so ist mir gesagt worden, noch eine Zahnärztin in diesen Trümmern vermutet, die eine kleine Patientin hatte und zu der man bis jetzt noch keinen Kontakt hat.
Das Erdbeben, Sie haben es angesprochen, ist rund 28 Stunden her. Wie groß ist denn die Hoffnung der Helfer, dass sie noch Überlebende bergen?
Es ist tatsächlich noch große Hoffnung da. Also wir hören jetzt großen Lärm. Zwischendrin ist es aber plötzlich immer ganz still, weil man versucht zu hören, ob noch irgendjemand klopft oder mögliche andere Geräusche von sich gibt, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber es ist teilweise wirklich schwer vorstellbar. Ich habe ein anderes Gebäude gesehen, das besteht praktisch nur noch aus feinem Staub, aus Sand. Das ist praktisch komplett in sich zusammengesackt. Da gab es überhaupt keine einzig stehende Wand mehr. Und trotzdem hat man anscheinend auch dort noch Menschen aus den Trümmern bergen können, und zwar lebend.
Es ist bei weitem nicht das erste Mal leider, dass es in dieser Region ein Erdbeben gab. Sind denn die Gebäude in der Region erdbebensicher gebaut?
Man sieht da einen großen Unterschied. Die meisten Gebäude in Izmir sind ja stehen geblieben. Es sind einzelne in sich zusammengesackt. Ich habe Häuser gesehen, die haben große Risse. Das sind teilweise Stücke abgebrochen. Es gibt aber auch neuere Gebäude komplett ohne Schäden. Vor allem nach 1999, nach dem großen Erdbeben hier in der Türkei, bei dem Tausende ums Leben gekommen sind, hat man eben sicher gebaut. Und das hat sich jetzt offensichtlich auch in Izmir ausgezahlt.
Mit Einschätzungen aus Izmir Karin Sens. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Es hat wohl selten einen Drittplatzierten bei einer Mr. Universumswahl gegeben, der in den darauffolgenden Jahren eine solche Karriere und einen Bekanntheitssprung gemacht hat wie Sean Connery. Bevor Connery zur Schauspielerei kam, hatte der Schotte als Milchmann, LKW-Fahrer und Aktmodell gearbeitet. Obendrein war er ein begnadeter Fußballspieler. Dann spielte er ab 1962 zum ersten Mal den britischen Geheimagenten James Bond und wurde weltberühmt. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Andreas Stummer erinnert an Sir Sean.
She is my dear, my darling one, my smiling and big island one. I love the ground she walks upon.
London 1961. Sean Connery in seiner ersten tragenden Rolle. In einem Musical stemmte er singend Tänzerinnen über die Bühne. Und obwohl der frühere Bodybuilder, Bademeister und Türsteher kaum Schauspielerfahrung hatte, bekam er im Jahr darauf, angeblich wegen seines lässigen Gangs, die Filmrolle seines Lebens.
Mr.
Bond. James Bond.
Keiner konnte es besser. Martinis geschüttelt und nicht gerührt, in Marsanzügen und Aston Martins die Welt retten und ob blond oder braun, James Bond kriegte alle Frauen. Connery machte aus 007 die Potenznummer des Männerwunschkinos.
That gun looks more fitting for a woman.
Do you know much about guns, Mr. Bond?
No, I know a little about women.
Action, Exotik, Sex und Knallkörper. Die 007-Filme waren Showy-Kino in Vollendung. Siebenmal vernaschte Connery Bondinen wie der Kinobesucher Eiskonfekt. Der schottische Junge aus dem Armenviertel von Edinburgh wurde ein Weltstar, mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
A lot to handle in terms of a different kind of pressure. The publicity and everything was, you can't imagine.
Es fiel mir schwer, mit all der Publicity und dem Druck der Öffentlichkeit umzugehen, gestand Connery einmal. Egal in welches Land ich kam, am Flughafen warteten 500 Fotografen. Sie folgten mir überall hin, sogar bis auf die Toilette. Es war unglaublich.
500 photographers, wherever you went, even in the toilet. Unbelievable.
Auf den Filmplakaten stand: Sean Connery ist James Bond. Doch 1971 nahm er sein Toupet ab und quittierte den Geheimdienst Ihrer Majestät.
Because they're still making them, it'll always be there. But I did it basically for myself.
Ich werde immer mit den Bond-Filmen in Verbindung gebracht werden, weil sie immer noch gemacht werden. Aber ich hörte auf, um mir selbst einen Gefallen zu tun. Ich wollte andere Rollen spielen. Bond legte mich zu sehr fest.
To get a change of job, a change of position, especially as an actor, I just found it. Became very limiting.
Regisseure von Alfred Hitchcock bis Steven Spielberg zeigten Connerys andere Gesichter. Kantige Kerle mit Rückgrat und Augenzwinkern. König Artus, Robin Hood, der Vater von Indiana Jones oder als Mönch in Der Name der Rose.
How peaceful life would be without love, Angel. How safe, how tranquil and how dull.
Mit fast 60 hatte Connery erreicht, was Goldfinger nicht geschafft hatte. James Bond war besiegt. Aus dem Pop-Idol Sean Connery war ein Charakterdarsteller geworden. Nach seiner Rolle als aufrechter Prohibitionscop in Die Unbestechlichen hieß es 1987 bei der Oscarverleihung sogar:
And the Oscar goes to
Sean Connery, the untouchable.
Wenn er nicht drehte, dann lebte Connery mit seiner zweiten Frau in Marbella oder auf den Bahamas, weit weg von Hollywood, dafür gleich neben dem Golfplatz. Seine Wurzeln aber hat er nie vergessen. Auf seinem Unterarm trug Connery die Tätowierung Scotland Forever. Und weil er unermüdlich für die Unabhängigkeit seiner Heimat warb, ist er in Schottland ein Nationalheld.
As for Sean Connery, well, he's done
Sean Connery hat mehr, 10-mal mehr für Schottland getan als alle Tory- und Labour-Abgeordneten zusammen.
Immer selbstsicher, nie selbstgefällig. Bequem war Connery nicht. In einem Interview gab er einmal zum Besten, dass es Schlimmeres für eine Frau gäbe, als geschlagen zu werden. Zum Sir adelte ihn die Queen trotzdem. In gut 60 Filmen war Sean Connery ein Mann, wie viele Männer gerne wären und wie viele Frauen ihre Männer gerne hätten. Sein Name war Connery und nicht Bond. 007 konnte immer, in Gestalt von Sean Connery aber noch öfter.
Musik. Andreas Stummer mit einem Nachruf auf Sean Connery. Wir blicken nach London. Bislang hatte sich der britische Premier Boris Johnson Forderungen nach Wiedereinführung landesweit geltender Corona-Maßnahmen widersetzt. Allerdings waren angesichts sprunghaft steigender Fallzahlen die Sorgen gestiegen, dass die Krankenhäuser überlastet werden könnten. Ich bin verbunden mit unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Frau Heuer, um 18 Uhr war eigentlich eine Pressekonferenz mit Johnson angekündigt, angefangen hat. Die sind noch nicht. Was ist dennoch schon vorher durchgesickert?
Also die Pressekonferenz soll jetzt jeden Moment starten, aber es ist in der Tat schon einiges durchgesickert, nämlich, dass Boris Johnson heute Abend dann doch einen 4-wöchigen Lockdown für ganz England verkünden wird. Bisher galt ja hier ein 3-stufiges Ampelsystem, in dem die Regionen unterschiedlich behandelt wurden. In den Einzelheiten wird es wohl so sein, dass Schulen und Unis offen bleiben können. Das ist ein Unterschied zum Frühlingslockdown. Aber sonst muss alles schließen, was nicht systemrelevant ist. Also Restaurants, Kneipen, alle Geschäfte, die nicht unbedingt nötig sind fürs tägliche Leben. Alle Freizeitangebote werden gestrichen. Persönliche Begegnungen werden für viele weiter eingeschränkt. Und das bedeutet, dass Boris Johnson nun doch das zieht, was er immer selbst nukleare Option genannt hat. Ein Desaster, das er nicht verhindert hat. Das ist für Boris Johnson eine schwere politische Schlappe und auf die Briten kommen schwierige Wochen zu.
Was wissen Sie denn darüber, Frau Heuber, wie Johnson den Lockdown begründen würde?
Es gibt hier neue Zahlen. Es gibt eine dramatisch nach oben schnellende Infektionskurve. Heute allein 22.000 neue Fälle. Damit ist die Millionengrenze jetzt überschritten. Die Wissenschaftler warnen davor, dass täglich 4.000 Menschen sterben können, wenn jetzt nicht sofort entschieden gehandelt wird. Sie sagen, dass schon jetzt es so ist, dass selbst ihre schlimmsten Szenarien in den Schatten gestellt wurden. Und sie hatten schon im September zu einem nationalen Lockdown geraten. Aber die Regierung hat eben lange nicht auf die Experten gehört. Sie hat lange lieber auf regionale, dann vergleichsweise schwache Maßnahmen gesetzt. Und lange war das Ziel in Downing Street, die Wirtschaft nicht noch stärker zu belasten. Und jetzt ist die Situation aber so dramatisch, dass Johnson nicht mehr anders kann. So in der Art wird er sich heute äußern.
Es hat ja einige Wendungen gegeben in der englischen Corona-Politik. Wie groß sind denn die politischen Schäden für die Regierung?
Die politischen Schäden sind massiv. Die Bürger sind stinksauer. Boris Johnson hat ja schon im Frühjahr viel später als andere in Europa gehandelt. Jetzt ist er wieder zu spät dran. Die Wissenschaftler, wie gesagt, hatten schon vor Wochen zu einem 2-wöchigen Lockdown geraten. Johnson hat nicht auf sie gehört. Jetzt geht das Land in einen viel längeren Lockdown. Das heißt, auch die Wirtschaft wird härter getroffen als nötig. Und vor allem hat diese Verzögerung Menschenleben gekostet. Boris Johnson wird das Stimmen kosten bei den Briten in den Umfragen und er wird auch in der eigenen Partei weiter unter Druck geraten. Da gibt es mächtige Hinterbänkler, die schon Theresa May gestürzt haben. Die werden ihn angreifen, weil sie einen nationalen Lockdown immer noch für falsch halten und die sind richtig gefährlich. Und die liberalen Konservativen, die werden ihn auch angreifen, weil er nämlich zu spät, zu zögerlich und nicht konsequent genug reagiert aus ihrer Sicht.
Mit Einschätzungen aus London, Christine Heuer. Auch Österreich macht mit beim Lockdown. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden in der Alpenrepublik große Teile des öffentlichen Lebens für 4 Wochen eingestellt. Clemens Fehrenkotte.
Von einem Paket mit harten Maßnahmen sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wenn jetzt nicht gehandelt werden würde, würde es zur Überlastung der Krankenhäuser und der Intensivbettenkapazitäten in Österreich kommen. Das wolle man nicht zulassen. Wörtlich sagte Kurz auf der gemeinsamen Regierungspressekonferenz, ab Dienstag, 3. November 0 Uhr bis Ende November wird es in Österreich zu einem zweiten Lockdown kommen. Alle Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit seien nicht mehr möglich. Ebenso müssten Hotellerie und Gastronomie schließen. Handel und Dienstleistungen blieben offen, ebenso Kindergärten und Schulen bis zur Oberstufe. Zudem werde es eine nächtliche Ausgangsbeschränkung geben, zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens, sagte Kurz. Es gebe mehrere Ausnahmen. Etwa aus beruflichen Gründen oder, so formulierte es Innenminister Nehammer, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und man einfach raus muss. Sebastian Kurz nannte die Ausgangsbeschränkungen de facto, Zitat, ein Besuchsverbot. Die liberalen Neos sprachen von Maßnahmen wie, so wörtlich, im Kriegsrecht, die nicht verhältnismäßig seien. Die SPÖ-Landesregierungschefs warfen Kurz vor, sie nicht eingebunden zu haben. Der Verordnungsentwurf sei ihnen erst gestern Nacht zugestellt worden. FPÖ-Fraktionschef Herbert Kickl warf der Regierung Willkür vor.
Blick auf Frankreich. Erst am Donnerstag hatte es in Nizza und Avignon islamistische Anschläge auf Gläubige gegeben. Nun soll in Lyon ein griechisch-orthodoxer Priester angeschossen worden sein. Marcel Wagner.
Ein Nachbar schilderte im französischen Fernsehen, dass gegen 16 Uhr zwei laute Schüsse und Schreie zu hören gewesen seien. Der oder die Täter flüchteten unmittelbar nach der Tat und werden aktuell mit Hochdruck von der Polizei gesucht. Sicherheits- und Rettungskräfte waren umgehend vor Ort und sicherten den Bereich großräumig ab. Der Priester, der im Moment der Tat dabei war, die Kirche abzuschließen, schwebt nach Behördenangaben in Lebensgefahr. Die Hintergründe liegen noch völlig im Dunkeln. Nach mehreren islamistisch motivierten Terroranschlägen gilt in Frankreich aktuell die höchste Terrorwarnstufe. Öffentliche Einrichtungen und vor allem Gotteshäuser aller Religionen stehen unter besonderer Beobachtung und besonderem Schutz. Erst am Donnerstag hatte ein Attentäter drei Menschen in einer Kirche in der südfranzösischen Stadt Nizza mit einem Messer getötet. Unter anderem die Terrororganisation Al-Qaida hatte unlängst zu Anschlägen in Frankreich aufgerufen, nachdem Präsident Emmanuel Macron das Recht auf freie Meinungsäußerung und auch auf das Zeigen von Karikaturen des Propheten Mohammed verteidigt hatte.
Marcel Wagner mit dem Aktuellen vom Sport, Astrid Ravol.
Spieltag 6 in der Fußball-Bundesliga läuft. Gerade in der Abendpartie stehen sich Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gegenüber. Und am Nachmittag schon hat Bayerns Trainer Hansi Flick gezeigt, wie Belastungssteuerung geht. Er hat einfach seinen Torjäger Robert Lewandowski schonend zu Hause gelassen und in Köln die anderen Münchner gewinnen lassen. Jan Wochner.
Nicht brilliert, aber am Ende doch gewonnen. Die Leistung der Bayern in Köln war wenig berauschend und doch steht am Ende ein 2:1 Auswärtssieg. Thomas Müller per Handelfmeter und Serge Gnabry kurz vor der Pause sorgten für die Münchner Tore im ersten Durchgang. Die Bayern über weite Strecken des Nachmittags im Energiesparmodus unterwegs, teilweise behäbig. Köln wehrte sich leidenschaftlich, kam dann auch alles andere als unverdient zum Anschlusstreffer durch Dominik Drexler 8 Minuten vor dem Ende. Eine große Chance zum möglichen Ausgleich erspielten sich die Kölner aber nicht mehr. Trotzdem war die Leistung des FC sehr respektabel. Die Bayern dürften nach diesem Spiel nur mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Auch Dortmund hat gewonnen bei der Bielefelder Arminia und dabei gezeigt, dass auch ein Abwehrspieler die entscheidenden Tore vorne machen kann. Stefan Kaußen.
Borussia Dortmund gewinnt sowas von souverän und zittert doch. Doppeltorschütze Mats Hummels musste kurz vor Schluss raus. Der hintere rechte Oberschenkel zwickte und das vor der Champions League in Brügge und dem Topspiel gegen Bayern. In der 53. und 71. Minute hatte der überragende Mann des Westfalen-Derbys das Spiel entschieden. Mats Hummels einmal per Knie, einmal per Kopf. 2:0 Dortmund. Bielefeld war viel zu harmlos und ohne eigene Torchance.
Der FSV Mainz 05 ist der einzige Verein, der in dieser Saison noch gar keinen Punkt geholt hat. Auch in Augsburg nicht. Beim FC Edgar Endres.
Erst im Schlussspurt entscheidet André Hahn mit seinen beiden Treffern diese Partie. Für den FC Augsburg war es der dritte Saisonsieg. Quasi in der Nachspielzeit macht Hahn den Deckel drauf beim 3:1 nach einem Konter, eingeleitet von Saren Renbase. In der 80. Minute super vorgelegt von Finn Bogason per Kopf auf André Hahn. Flachschuss aus 13 Metern. Bis dahin waren die Mainzer unangenehm. Nach dem 1:1 durch Onisivo in der 64. Minute hatten sie 2-3 richtig gute Chancen, selbst mit 2:1 in Führung zu gehen. Die erste Halbzeit geht klar an die Augsburger. 1:0 vorne in der 40. Minute durch einen Fallrückzieher von Rufen Vargas. Mainz in der Offensive in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Und erst als die Augsburger anfangen zu schwimmen, kommt Mainz besser ins Spiel. Aber am Ende kassieren sie ihre 6. Pleite in Folge.
Und bei der Partie der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen hat Philipp Hofmeister nur wenige spannende Momente gesehen.
Ein unterdurchschnittliches Bundesligaspiel hat am Ende keinen Sieger beim 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen. Frankfurt war über die gesamten 90 Minuten etwas aktiver, aber die Hessen fanden keine Lücke gegen gut organisierte Bremer, die kurz nach dem Seitenwechsel sogar überraschend in Führung gingen durch Joshua Sargent. Ein schöner Konter, vollendet vom US-Amerikaner. Die Reaktion der Eintracht, gut 10 Minuten später, der Ausgleich durch André Silva nach feiner Kombination über Barkok und Kamada. Mehr aber war nicht drin, eine echte Schlussoffensive. Die Offensive der Eintracht fand kaum statt und so entführt Werder am Ende verdientermaßen einen Zähler aus Frankfurt.
Mercedes kann beim Formel-1-Rennen in Imola morgen zum 7. Mal in Serie Konstrukteursweltmeister werden. Und wie das Qualifying für die Fahrer lief, das fasst Volker Hirt zusammen.
Als Sebastian Vettel daran scheiterte, sich im Kreise der besten 10 wiederzufinden, war er eine Viertelsekunde langsamer als sein Teamkollege Charles Leclerc. Der Monegasse schaffte es mit seinem Ferrari ins Finale, das er immerhin als 7. beendete. Vettel startet von Position 14. Die beste Runde fuhr Valtteri Bottas. Er war eine Hundertstel schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Dritter am Start, Max Verstappen.
Auch dazu gleich mehr in unserer ausführlichen Sport am Samstag-Sendung ab 19.10 Uhr hier im Programm.
Astrid Rawohl mit dem Aktuellen vom Sport. Vielen Dank dafür. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Thema heute, der BER ist tatsächlich eröffnet. Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend.